Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie und bin froh, dass ich hier heute mit einem bekannten Mann zusammensitzen darf, Peter Böhringer. Die meisten kennen ihn als finanzpolitischen Sprecher in Berlin im Bundestag. Heute ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD. Ich habe gehört, dass er auf der Reise ist, gerade nach Bretton Woods, ein geschichtsträchtiger Ort, der uns vielleicht sogar beide ein bisschen verbindet. Und was erwarten Sie jetzt in Bretton Woods? Was bringt Sie auf diese Reise, Herr Böhringer?
Ja, erstmal vielen Dank, lieber Herr Popp, dass wir mal gemeinsam hier vor der Kamera stehen, obwohl wir ja beide sehr lange im Geschäft sind, auch im publizistischen Geschäft. Auch multimedial hat das noch nie geklappt. Also ich freue mich, dass das auch hier in Kanada mal klappt. Und ja, ich bin auf einer Dienstreise mit einem gewissen Erkenntnisgewinn in Richtung Bretton Woods. Natürlich kann man sagen, die Geschichte von Bretton Woods ist erzählt. Das würde ich aber doch mal bestreiten. Es sind ein paar Dinge, die nicht jeder so allgemein weiß. Und einige Dinge sind auch von der Siegergeschichtsschreibung durchaus anders dargestellt worden. Siegergeschichtsschreibung ist deshalb auch gar nicht falsch, weil in Bretton Woods, bei dieser berühmten Konferenz im Mount Washington Hotel, in diesem kleinen Ort Bretton Woods in New Hampshire, nur Siegernationen des Zweiten Weltkriegs saßen. Die waren eingeladen, über 700 Delegierte, das weiß kaum einer, von 40 späteren Siegernationen. Man muss ja sagen, späteren Nationen, denn der Zweite Weltkrieg war ja noch gar nicht vorbei zu diesem Zeitpunkt. Und natürlich gab es tonangebende Nationen. Das war die ultimative Führungsmacht damals schon, die Vereinigten Staaten. Und die noch Weltmacht England, die da auch am Tisch saß. Und die noch Weltmacht England hatte einen berühmten Chefverhandler dabei. Das war ausgerechnet John Maynard Keynes, der auch gar nicht so glücklich war mit dem Ergebnis, was die Goldbindung angeht. Aber er ist ja der ultimative Schuldenpapst. Aber er hat sich dann damit angefreundet, weil die Amerikaner diktiert haben. Auch da durchaus bekannte Namen, Harry Dexter White und der, ja, berüchtigt, die muss man fast schon sagen, Henry Morgenthau waren die Chefverhandler für die Vereinigten Staaten. Natürlich in ihrer Funktion als Ökonomen und auch als Staatssekretäre im Finanzministerium damals. Und man hatte sich zum Ziel gesetzt, eine Nachkriegsfinanzordnung auf den Weg zu bringen. Was erstmal richtig ist im Prinzip. Und positiv aus heutiger Sicht sehe ich das so, ist die Freihandelsidee. Die ist jetzt aber nicht vom Himmel gefallen. Freihandel war beileibe nicht selbstverständlich 1944, sowieso nicht in der Kriegswirtschaft und auch nicht in der Vorkriegsgesellschaft, auch nicht in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab nicht so richtig echten Freihandel, wie wir ihn heute kennen. Das ging erst Jahre später los und da wurde durchaus in Bretton Woods Grundlage geschaffen. Aber warum drängten speziell die Amerikaner so auf diese freihandelsfreundliche Idee? Weil natürlich die Amerikaner nach dem als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs die ultimative Macht waren, die sowohl realwirtschaftlich alles dominiert haben, so wie China heute realwirtschaftlich fast alle Güter produziert haben. Sie hatten zweitens riesige Außenhandelsüberschüsse und vor allem auch kriegsbedingte Gläubigerstatus, also unglaublich viele Forderungen gegenüber dem Rest der Welt, vor allem gegenüber den eigenen Alliierten. Und sie hatten damals mit 20.000 Tonnen Gold, ich habe das mal zurückgerechnet, das war über ein Drittel der Weltvorräte, die jemals gefördert waren damals, hatten die USA, also es hat alles für die Amerikaner gesprochen. Deshalb haben sie sowohl Gold natürlich reinbringen wollen, als Cornerstone in dieses Bretton Woods Finanzsystem, was ja nicht mehr so ganz gegeben war. 1914 war das abgeschafft worden, fast überall, auch im Ersten Weltkrieg, auch in den USA. Und es wurde nie richtig wieder eingeführt bis 1944. Und die indirekte Goldbindung, damals $35 pro Unze, festgeschrieben 1944. Und damit war ja ein Gramm Gold festgeschrieben, ein Bruchteil eines Gramms war ein Dollar. Und so sprach alles dafür. Die anderen Siegernationen, in Anführungszeichen, es waren über 40, waren nicht ganz so glücklich, weil sie alle bettelarm waren, kein Geld hatten, schon gar kein Gold hatten. Aber die Amerikaner haben das durchgedrückt. Und ja, es war freundlich, aber es war nicht altruistisch gedacht von den Amerikanern. Es war handelsfreundlich und es hat die Welt tatsächlich dann positiv vorangebracht. Aber dann ging halt die Geschichte weiter. Und vielleicht sollte man noch hinzufügen, wir sind heute auch genau bei 80 Jahren Bretton Woods. Also nicht bei 81, sondern bei 80, weil es über noch ein Jahr gedauert hat, dass sowohl das Bretton Woods Abkommen ratifiziert wurde von den ganzen Staaten, die da am Tisch saßen, ja nur auf Regierungsebene. Und auch die Co-Gründungen, die am Rande der Konferenz auch noch stattgefunden haben, der heutige IWF, damals schon die IMF, und auch die heutige Weltbank, die damals noch irgendwie Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung hieß, sind alles Kinder von Bretton Woods, auch eine International Trade Organization mit planwirtschaftlichen Eingriffsmöglichkeiten wollte Maynard Keynes einführen, das hat aber dann nicht geklappt. Das wurde dann im Zusammenhang mit Zollgeschichten in den 90er Jahren erledigt. Also da ist echt viel rausgefallen. Aber dann, die Amerikaner selbst haben halt in diesem unglaublichen Privileg der Weltleitwährung, das sie dann hatten, ihren Dollar in die ganze Welt exportiert und damit praktisch für lau, und das ging bis, eigentlich geht das bis heute, Güter importiert für frisch gedruckte Dollar, ohne Arbeit reinzustecken. Und damit waren sie eigentlich selbst gar nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte dramatisch geändert. In den 60er Jahren waren die Amerikaner dann schon eine Schuldnernation. Und 1971, nach nur knapp 30 Jahren, war das Bretton Woods-System bereits am Ende. Und dann, das wissen ja dann die meisten jetzt besser, liefen wir in dieses unsägliche Schuldensystem hinein, wo Geld nur noch durch Schuld repräsentiert wird. Und gerade die Amerikaner sind mit unfassbaren Größenordnungen heute Hauptschuldner, sowohl absolut als auch was die Runrate angeht, also die jährliche Neuverschuldung. Und daher kommen auch die ganzen Probleme, die Trump zwar nicht selbst verursacht hat, aber die er jetzt verzweifelt zu lösen versucht. Also es riecht mal wieder nach einem Ende einer Ära. Diesmal nach knapp 50 Jahren. Das Bretton Woods-System endete, je nach Rechnung kann man streiten, 1973 offiziell. Also gut 50 Jahre, das ist schon relativ lange für ein ungedecktes System, aber wir haben auch zum ersten Mal ein ungedecktes System in der Weltgeschichte, das wirklich weltweit ausgerollt wurde. In dieser Kombination haben wir das wirklich zum ersten Mal. Und das finde ich persönlich spannend.
Wir haben ja gestern ziemlich lange nochmal gesprochen, unter vier Augen, das war ganz interessant. Und es gibt ja zwei Sichtweisen, dass man einmal die allgemeine Situation analysiert, warum sind wir da, wo wir sind, dann natürlich aber auch die reine praxisnahe Situation, wie regelt man das? Donald Trump steht vor dem Problem, mit einer gigantischen Billionensumme in den Schulden zu stehen. Andere sagen mittlerweile, wir kaufen keine Staatsanleihen mehr von USA. Die USA ist sehr angeschlagen. Das Eis wird dünn, auf dem die USA läuft. Und jetzt ist die Frage, können Sie das gut nachvollziehen? Ich meine, Sie sind natürlich ein Gegner von Zöllen, ich auch, logischerweise. Aber dass Donald Trump mit diesen Methoden versucht, irgendwie noch die Kuh vom Eis zu bekommen?
Ich kann zunächst nachvollziehen, dass er jetzt wirklich Angst hat, auch wenn das nach außen natürlich nicht zeigt, dass es dramatisch wird. Ja. Es gibt keine mathematische Grenze einer Exponentialfunktion. Eine Schuldenfunktion, auch eine Zinseszinsfunktion geht immer theoretisch mathematisch weiter. Aber es gibt trotzdem zwei Restriktionen. Das eine ist die Massenpsychologie. Wenn das Vertrauen in so ein System verloren geht, wenn es einfach zu steil wird, dann ist irgendwann vorbei. Und das zweite, vielleicht wichtigere, ist der Anteil der Zinslast im Haushalt. Und da haben die Amerikaner mit 37 Billionen Dollar Staatsverschuldung bei inzwischen, ich glaube, wir sind inzwischen bei 5% bei den langfristigen Staatsanleihen. Natürlich eine unglaubliche Zinsbelastung. Wir laufen in Richtung 1,5 Trillions, also 1,5 deutsche Billionen pro Jahr an Zinslast hinaus. Das ist über ein Fünftel, Sechstel des amerikanischen Staatshaushalts. Und da wird's halt wirklich echt kritisch. Das heißt, Trump fühlt sich jetzt tatsächlich verpflichtet, irgendwas zu tun. Er glaubt, was tun zu müssen. Und da ist halt jetzt die Frage, kann es quantitativ aufgehen, diese Rechnung? Ich bin da nicht ganz so sicher. Weil das jährliche Defizit, also das Auseinanderlaufen von Einnahmen und Ausgaben des amerikanischen Staates, ist in dieser Größenordnung ebenfalls 1,2 Billionen pro Jahr. Und was er jetzt an Zöllen, auch wenn er das hart verhandelt, haben wir gerade wieder gesehen in der EU-Verhandlung, auch wenn er das hart verhandelt, kann er meiner Meinung nach die heutige Größenordnung, das sind etwa 200 Milliarden Zolleinnahmen pro Jahr, vielleicht verdoppeln, vielleicht auch verdreifachen, aber das ist noch weit weg von dem, was er pro Jahr, jedes Jahr 2000 Milliarden eigentlich reinholen müsste, um die Amerikaner wieder schuldenfrei, zumindest neuverschuldungsfrei zu bekommen. Das ist also die ganz große Herausforderung.
Ja, jetzt ist die Frage natürlich, welche Chancen würden Sie dem einräumen, dass er doch noch vielleicht versuchen könnte, die Problematik zu steuern? Ich meine, es ist ja wirklich eine ziemlich komplizierte Geschichte. Es gibt ja zwei in dem Spiel. Einen, der das System der Weltleitwährung hat und damit natürlich nicht mehr wettbewerbsfähig wird. Der andere, der sich hat natürlich auch über Jahrzehnte hart ausnehmen lassen. Ich meine, man hätte ja schon viel früher drauf kommen können. Man weiß ja spätestens seit Anfang der 70er Jahre, dass das eigentlich jetzt zum Scheitern verurteilt ist. Und mir kommt es doch manchmal schon vor, dass nur noch mit einer gewissen kriminellen Energie, möchte ich mal sagen, man gegen bestimmte Rahmenbedingungen, Vorschriften verstößt. Denken wir an Niederstwertprinzip und so weiter in fast allen Kapitalsammelbecken. Wie schätzen Sie die Situation ein? Bekommt man das System überhaupt noch gerettet?
Also vielleicht
das Finanzsystem, die Architektur.
Vielleicht darf ich vorausschicken, ich persönlich und auch meine Partei sind ja nun wirklich nicht Trump-Anhänger. anti-Trump eingestellt. Im Gegenteil, er hat uns ja sogar unterstützt. Ich persönlich halte auch viel von einigen amerikanischen Geschichten. Aber es ist genau, wie Sie sagen, es war eigentlich schon 1971 klar, Nixon wusste, es geht so nicht weiter. Die Goldvorräte waren von 20.000 auf knapp 9.000 Tonnen gefallen in nur wenigen Jahren. Und er wusste, es ging nicht mehr lang. Selbst die Franzosen, die 1968 ihr Gold haben wollten unter Charles de Gaulle, haben das nur unter Mühen noch bekommen. Gerade noch die Deutschen durften als besiegte Nation 1967 schon gar kein Gold mehr eintauschen, obwohl sie Exportweltmeister waren damals und es eine Menge Gold hätten eintauschen dürfen. Die haben schon 5 Jahre vor dem Ende von Bretton Woods das Ganze einstellen müssen. Also die Amerikaner wussten, dass es so nicht mehr weitergeht. Ja.
Nee, jetzt hat Donald Trump natürlich gesagt, er möchte gern im Fort Knox die Goldvorräte analysieren. Nur mal zu die Situation. Kann es sein, dass er zweigleisig fährt und sagt, entweder wir retten USA mit dem Dollar oder die USA wird durch den Dollar an die Wand fahren, aber dann wird eine neue Währung aufgelegt und er versucht momentan, die Goldvorräte wieder aufzufüllen? Das ist ja eine Sache, die auch gerade unsere Zuhörer wahrscheinlich sehr interessiert.
Die Antwort ist erstmal ja. Ich glaube wirklich, dass er zumindest optional, auch wenn das keiner will von den großen Mächten, weder China noch Russland noch die USA, ja, die alle sehr viel Gold kaufen zurzeit, die USA heimlich, China und Russland recht offen, die BRICS-Staaten, Indien, auch Südamerika. Es gab gerade eine Umfrage, über 95% der Zentralbanken kaufen zurzeit aktiv Gold. 95, ja fast jede, nur die Deutschen natürlich nicht. Und die EZB auch nicht. Insofern, ja, optional weiß man, dass das barbarische Relikt halt theoretisch dann doch eines Tages nach einem Crash, wenn er denn kommt, er muss nicht kommen, er muss auch nicht in dieser Form kommen, doch eine Rolle spielen könnte beim Wiederaufbau eines stabilen, vertrauenswürdigen Geldsystems. Ich weiß nicht, ob es dahin kommt, aber die Leute ahnen es, sie wissen, es kann passieren. Deshalb kaufen sie ein. Deshalb ist es auch durchaus rational, dass Trump und auch Musk im Hintergrund diese Goldvorräte mal prüfen wollen. Sie haben übrigens immer nur von ihren eigenen Goldvorräten gesprochen, ja, in Fort Knox und in West Point und in Colorado. Da liegen diese Sachen, nicht von den ausländischen Goldvorräten, die in New York liegen. Also da weiß man ja auch, wo der Hase langläuft. Ob sie es denn wirklich wollen? Ich habe ja eben ausgeführt zur Schuldensituation der Amerikaner. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Chinesen. Die haben zwar einen riesen Außenhandelsüberschuss, aber im Inland läuft es auch nicht so rund, in Russland auch nicht. Das sind alles Nationen, die sich eigentlich keinen Goldstandard wie vor 1914 oder vor 1971 leisten können, weil dass die Neuverschuldung über Nacht beenden würde. In diesem System gibt es erstmal lange keine echten Kredite mehr. Das sind dann eher Goldkredite, die gab es auch schon vor 1914, aber das ist nicht das Typische. Und deshalb glaube ich, die wollen da nicht hin, weil auch ein Donald Trump kann seiner Bevölkerung nie im Leben zumuten, dass sie plötzlich nicht mehr mit einem 2 Billionen Leistungsbilanzdefizit, das die USA jedes Jahr haben, weiterfahren. Das ist schon ein Privileg, wenn man die Weltleitwährung hatte und auf dem Wege, dass man die Dollar in alle Welt exportieren musste, ja geradezu, anders kann das System gar nicht funktionieren, dass man die Inflation, die sonst im eigenen Land zuschlagen würde, durch die Dollar-Export in die ganze Welt verhindert. Und nur deshalb hat das so funktioniert seit über 60 Jahren jetzt, dieses System. Also eigentlich will er es nicht, aber er weiß wie andere Nationen auch, vielleicht brauche ich das Gold. Also als Option will er sich das aufbauen, ja.
Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wenn das Vertrauen in das Geldsystem nicht mehr vorhanden ist, und das ist ja offenbar nicht mehr vorhanden, andernfalls wären ja die Edelmetallpreise nicht in dieser Form auch in einem Aufwärtstrend überdimensional, wenn man sich anguckt, was zwischen 80 und 2000 gewesen ist, das war ja gar nichts. Wenn man die Inflation gegenrechnet, dann war das ja ein richtiges Verlustgeschäft. Aber jetzt sehen wir ja, wie es steigt. Wenn das Vertrauen in das Finanzsystem immer weiter fällt und wir würden jetzt meinetwegen irgendwann in einen Bankrott reingeraten, wo auch die Politik nichts mehr machen kann, weil in dem Moment das Vertrauen weg ist, ist es vorbei. Dann wir spielen mal den Fall durch, eine Staatsbankrott. Das ist ein Bankrott oder eine Privatinsolvenz, das weiß jeder, der das mal erlebt hat oder jemanden kennt, der das erlebt hat, kann ja eine heilende Wirkung haben. Wie würden Sie so etwas einschätzen? Lässt sich so etwas halbwegs kontrolliert durchführen oder nicht?
Tja. Historisch gab es das ja schon sehr oft, aber es war halt immer national begrenzt. Das gab es übrigens auch schon sogar in den Edelmetallzeiten, wenn ein Land kein Edelmetall mehr hatte, war es auch pleite und es musste irgendwie weitergehen. Natürlich waren alle Gläubiger erstmal die Gelackmeierten. Und das System wäre auch bei heutigen Staatsinsolvenzen so. Das Problem ist, dass es halt so unglaublich groß ist. Die Schuldenbesoffenheit der Welt ist derart groß, dass so viele Leute betroffen wären, die gar nichts ahnen. Nichts ahnende Pensionsfondsbesitzer, Rentner, deren Geld, ohne dass sie das wissen, zum Teil in großen Pensionsfonds geparkt ist. Es gibt ja, und wenn das dann zu Ende wäre, dann würde nicht einfach nur die Entschuldung stattfinden der Staaten, sondern irgendwo gibt es eine Gegenpartei, die diese Anleihen, Staatsanleihen sind ja in der Regel, hält. Und die werden dann über Nacht wertlos. Also das ist nicht ohne Turmoil, ohne Aufruhr in der Bevölkerung zu schaffen. Man müsste dann diese Übergangssituation managen. Natürlich wird es irgendwann weitergehen. Das Gefährliche ist die Übergangssituation.
Ja.
Und natürlich auch die Unfairness derer, die darauf vertraut haben, dass sie was werthaltig sparen und dass am Ende dann enttäuscht werden. Aber das ist nicht neu in der Weltgeschichte. Neu ist nur die Dimension, in der diese Enttäuschung stattfinden wird.
Aber wenn wir sehen, dass ein Großteil der produktiven Leistungen auf der Welt sowieso in bestimmte Gruppierungen landet, wo die Kapitalsammelbecken sind, BlackRock und so weiter, wir kennen das ja. Es ist jetzt gar kein Angriff, sondern einfach nur eine systemische Beschreibung. Dann würde ja im Prinzip im Rahmen eines Staatsbankrottes, da würden ja die Fabriken nicht brennen, die Maschinen wären noch alle in Ordnung, die Produktivität würde bleiben. Man könnte doch quasi im Rahmen dieses Szenarios ein Szenario oder einen Plan entwickeln, wo man sagen würde, okay, wie würden wir dann die neue Steuerung aus der Produktivität und die Verteilung der Gelder bringen? Es würde ja viel mehr Geld zur Verfügung stehen als jetzt, auch wenn natürlich dann die ganzen Pensionsfonds und so weiter einkrachen würden. Aber das könnte man ja schon in irgendeiner Form zumindest in einem groben Szenario vorplanen. Gibt es da Planungen in der Politik?
Also ich wage mal die Aussage, in der deutschen Politik nicht, in der europäischen Politik nicht und ehrlich gesagt auch in der internationalen Politik nicht. Trump erkennt vielleicht das Problem, glaube noch nicht, dass er eine Lösung hat. Er versucht, das sich mit kleinen Schritten da rauszuführen. Es ist schwierig, da rauszukommen, weil es nicht ohne Aufruhr geht. Also natürlich kann man sagen, es sind die großen Kapitalsammelbecken und zum Teil arbeiten die auf eigene Rechnung. Vielfach arbeiten sie aber nicht auf eigene Rechnung. Ja. Es sind halt doch Einzelpersonen im Hintergrund, die dann enteignet werden. Das kriegen sie nicht ohne großen Aufruhr. Die Leute werden wütend sein und es gibt dann ein Revolutionspotenzial, und zwar sogar weltweit, wenn das dann richtig schlecht läuft. Hinzu kommt, dass die Staatsausgaben, die ja so in Deutschland zurzeit 5-6% auf Pump stattfinden, in Frankreich zu über 6%, das sind richtig große Beträge, über Nacht dann auch nicht mehr am Anleihenmarkt generierbar wären. Wenn man über seine Verhältnisse lebt, sei es auch nur 6% oder so, das ist richtig viel, wenn es jedes Jahr kommt. Das Geld fehlt und es ist dann zum Beispiel nicht mehr in Form von 135 Milliarden Euro Renten, gesetzliche Rentenversicherungsunterstützung zu leisten, was zurzeit aus dem deutschen Staatshaushalt gemacht wird. Das ist alles aus dem Nichts geschöpfte neu ausgegebene Netto-Staatsanleihen, die dann plötzlich nicht mehr möglich wären, weil dieses neue System nach dem Crash, das ist immer so, jedes Vertrauen in Kreditvergabe, erst recht in dieser Größenordnung, ist dann nicht mehr da und der Staat muss dann in einer wilden wirtschaftlichen Situation, realwirtschaftlich schwierigen Situation, trotzdem überleben mit viel kleineren Brötchen. Also es ist ein revolutionäres Potenzial. Ich bleibe dabei. Klar, Sie haben trotzdem recht, es muss ja weitergehen. Die Frage ist, wie kann man dieses Problem managen? Kann man es prophylaktisch durch entsprechende Vorgaben managen? Ich glaube, traue das der politischen Kaste heute nicht zu, wohl wissend, dass ich da auch dazu gehöre. Und die Alternative ist es hinterher oder auch vorbeugend mit polizeistaatlichen Maßnahmen in den Griff zu bekommen, um den Bürgerkrieg irgendwie zu überleben. Weil wir reden wirklich von Leuten, die so wütend sind, dass sie Infrastruktur kaputt schlagen, dass sie Kupferkabel kilometerweise aus dem Boden reißen, nur um überleben zu können. Das geschieht heute schon, weil der Kupferpreis gestiegen ist.
Ja, das Revolutionspotenzial haben wir ja sowieso. Denn egal, weil selbst wenn genügend Kapital zur Verfügung steht und die Wirtschaft relativ gut läuft, kommen ja viele neue Faktoren, KI und diese ganzen Dinge noch mit dazu. Wir wollen jetzt nicht zu weit rausgehen. Aber unterm Strich gesehen ist es doch so, ob wir nun einen Staatsbankrott hinlegen würden und wir haben ein Eskalationspotenzial oder wir würden keinen Staatsbankrott hinlegen und würden es einfach irgendwie versuchen, am Leben zu halten, hätten aber dasselbe Eskalationspotenzial. Es läuft doch so oder so irgendwie auf einen Punkt raus. Mir fehlt jetzt so ein bisschen dieser positive Aspekt oder der günstige Aspekt, wo man sagen würde, wo könnte man die Kuh noch zum Eis bekommen?
Also in der Analyse kann ich folgen. Es ist tatsächlich besser. Man hat einen Plan in der Hinterhand, als das Ganze läuft chaotisch. In Deutschland hatten wir ja allein im 20. Jahrhundert die hyperinflationäre Situation, die ganz am Ende völliges Chaos war. Es gab niemand mehr, der noch arbeiten wollte, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat, weil die Löhne niemals hinterherkamen den ständigen täglichen, wöchentlichen Inflationsraten, am Ende sogar stündlich. Es macht keinen Sinn mehr, in so einer Welt überhaupt noch zu arbeiten. Und das ist dann endgültig tödlich für eine Volkswirtschaft. Das war also chaotisch und es wurde nur durch einen psychologischen Trick gerettet, indem er gesagt hat, die neue Rentenmarkt sei irgendwie immobiliengedeckt, was denn da faktisch gar nicht war, aber die Leute haben es geglaubt in ihrer Verzweiflung. Und dann 1948 wurde die aufgestaute Hyperinflation, die durch die Preisbindung von Hitler verhindert wurde und auch der Alliierten, also 45 bis 48 verhindert wurde, die hat sich dann auf einen Schlag entladen, aber nicht hyperinflationär, sondern in Form der planwirtschaftlich verfügten deflationären Währungsreform, die ja von Ludwig Erhard dann verkündet wurde. Am Ende hat er es natürlich abgesprochen mit den Alliierten. Er war nicht so frei, wie damals alle behauptet haben. Trotzdem war es natürlich das Richtige. Endlich wieder Freiheit, endlich wieder freie Marktwirtschaft. Aber in beiden Fällen war die Mittelschicht, die irgendwas gespart hatte, komplett enteignet. Naja, und das muss man halt in den Griff kriegen, dieses Frustrationspotenzial, wenn da gute Ideen da sind, dann her damit.
Na gut, nun haben wir aber genau das Gegenteil von guten Ideen, sondern mehr sozialistische Modelle der Verteilung und Gießkannenpolitik, dass wir Bürgergelder oder so etwas einführen, die ja letztendlich dazu führen, dass noch weniger Leute überhaupt Lust haben, Leistung zu erbringen. Und ein weiteres Potenzial natürlich eine völlige Bildungsmiserie, denn ich mir sehe, dass die geburtenstarken Jahrgänge, zu denen wir beide ja im Prinzip auch gehören, wenn die irgendwann jetzt mal ausfallen, dann fällt auch eine ganze Menge an Potenzial noch so dieser alten Schulung mit aus, der alten Schule, die noch da war, die ja Deutschland auch mit groß gemacht hatten. Wir sind ja da die Kriegsenkel-Generation gewissermaßen. Wie ist das wohl zu erwarten mit den heutigen jungen Menschen?
Auch hier, man darf das nicht unterschätzen, das ist keine Schelte gegenüber der jetzigen jungen Generation.
Nein, nein.
Überhaupt nicht. Man weiß gar nicht, wie sehr wir noch auf Substanz leben. Eine Substanz, die materiell, aber vor allem auch geistig, sogar kulturell vor über 100, 200 Jahren schon entwickelt wurde und dann Höhepunkt zumindest in Deutschland mal Anfang des 20. Jahrhunderts hatte. Betonung auf Anfang, nicht in den 30er Jahren, das habe ich nicht gesagt, aber Anfang. Natürlich gab es da auch schlechte Seiten im alten Preußen, aber es war eine gewisse Disziplin, eine Arbeitsleistung da. Es war eine ehrliche, auch staatlich beaufsichtigte, okay, ehrliche Wirtschaftsleistung da, es war eine goldgedeckte Währung da und diese Substanz, die unglaubliche Substanz und auch der intellektuelle Vorsprung, den man damals hatte, der ist noch über den Zweiten Weltkrieg hinweg gerettet worden, nicht nur über den Ersten. Wir leben zum Teil heute noch davon und das ist die große Sauerei, dass die Grünen, die sogenannten Liberalen, was ein Witz ist, diese Leute sind nicht liberal, sie sind im amerikanischen Sinne liberal, extrem sozialistisch nämlich, dass die mit ihren Verteilungsideen und mit ihren kulturmarxistischen Ideen alles kaputt machen, worauf diese Substanz, die wir noch haben, gebettet ist. Ich sehe es durchaus auch als heute als meine politische Aufgabe, ich meine alleine natürlich, Reste dessen zu retten. Das ist tatsächlich ein Teil des Immateriellen auf jeden Fall, was man in die neue Zeit hinüber retten kann. Das meine ich jetzt nicht spirituell, sondern rein materiell über die Währungsreform hinaus, über die kommende Währungsreform. Und hoffentlich kann man auch was Materielles retten, also in jedem Fall eine Edelmetallsubstanz. Aber es ist auch wichtig, Infrastrukturreste zu retten. Und das meine ich wirklich ernst. Die dürfen nicht in der Revolution untergehen. Sonst haben wir wirklich eine schlimmere Situation als am 8. Mai 45, als zwar materiell vieles kaputt war, aber das geistige Potenzial noch da war. Und da habe ich halt gewisse Sorgen nach 40 Jahren Kulturmarxismus, 50 muss man sagen. Und ich nehme das Wort nicht leichtfertig in den Mund, aber hier wird teilweise wirklich bewusst kulturell und damit geistiges Potenzial zerschlagen, teilweise satanisch ins Gegenteil verkehrt. Das ist das, was uns später reinhängen wird. An der Stelle ist tatsächlich, das sage ich auch nicht leichtfertig, eine Art Umerziehung nötig. Umerziehung im Sinne von Umbildung.
Ja gut, wir haben ja eine Umerziehung schon hinter uns. Wenn man sich das gerade mal in die falsche Richtung, ja. Ganz genau. Ist ja eine völlig ideologisierte Gesellschaft mittlerweile. Da sind wir ja völlig überein. Und jetzt ist die Frage eben halt, wir haben ja einen Erwachungsprozess bei vielen. Wir wissen, dass eine Minderheit, die Mehrheit, allein dadurch, dass die Medien sehr, sehr stark mit involviert sind, eine freie Medienlandschaft, eine journalistische Sorgfaltspflicht wirklich in den seltensten Fällen zu finden ist. Und in den großen Mainstream-Medien. Das ist das Erschreckende für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja nun mit unserem Podcast auch zum Beispiel versuchen, immer wieder mal die Dinge von anderen Seiten zu beleuchten. Dann kommen die berühmten Keulen, die man kennt. Sehen Sie eine gute Chance? Ich will noch irgendwie einen Abschluss finden, wo wir sagen, es ist eine gute Chance. Aber wie? Natürlich nicht einfach nur so.
Ja doch. Die Chance besteht darin, ungeschminkt die Wahrheit auszusprechen, auch wenn es am Anfang unbequem ist. Und deshalb, ich verfolge das, was Sie machen, ungefähr seit 20 Jahren. Ist nicht übertrieben, also so lange kennen wir uns zumindest intellektuell. Mhm. Ich bin auch mindestens eher 25 Jahre in dem Geschäft, zumindest im Edelmetallgeschäft, und das hängt mit der politischen Aufklärungsarbeit zusammen. Diese Aufklärungsarbeit ist unglaublich wichtig. Als wir angefangen haben, hat jeder Zehntausendste wirklich zuhören können. Aus rein technischen Gründen hat es gemacht. Inzwischen erreichen wir 30-40% Potenzial der Bevölkerung. Das ist schon ein Riesenunterschied. Also das ist übrigens auch unser Wählerpotenzial, weil die Leute erreichen wir ungefiltert. Sie machen es ja unpolitisch, aber am Ende kann niemand unpolitisch sein in dieser Welt. Und das ist die Hoffnung, dass wir noch in einer Zeit leben, in der die Wahrheit relativ unzensiert und ungefiltert raus kann. Diese Sendung heute wird nicht zensiert, das verspreche ich Ihnen, weder Andreas Popp noch ich. haben in irgendeiner Weise irgendjemand einen Zensor im Hintergrund. Ich glaube auch nicht, dass auf dem Weg dieses freie Wort irgendwo zensiert wird. Noch ist Frau von der Leyen nicht so weit. Ja. Wir leben also in dieser kurzen Phase, ich sag mal seit 2000 bis heute, Vierteljahrhundert, in dem man doch die technischen Möglichkeiten hatte, die Massen zu erreichen, ungefiltert, und es auch politisch noch kann. Dagegen wird ja sehr stark gearbeitet, leider. Aber noch kann ich nur an alle appellieren und auch mich bedanken bei Ihnen für die wirklich jahrzehntelange Arbeit. Wir sind ja nur ein kleines Rädchen in einer riesigen sozialen Medienmaschine, aber alle zusammen sind mächtig. Und wenn das alles in den Köpfen ist, dann werden die Leute auch selbst vorsorgen. Jede Investition in was Materielles auch, es muss nicht Edelmetall sein, das kann auch eine unternehmerische Idee sein, ist eine Art Widerstand gegen das sozialistische System. Man muss es nur durchsetzen können, dass der Staat nicht alles wegnimmt. Deshalb müssen wir schneller sein als ein zu schneller Raubtierstaat.
Prima, das war ein gutes Schlusswort. Und ich darf sagen, hier gibt es definitiv keine Form der Zensur in irgendeiner Form. Wir haben auch nichts abgesprochen, was wir hier besprechen werden. Das ist schön. Ich freue mich, dass Sie den Weg jetzt auf Ihrer Reise jetzt hier bei uns auch noch kurz geschafft haben. Bedanke mich ganz herzlich. Euch und Ihnen alles Gute und schön, dass Sie dabei waren jetzt.
Alles Gute.